Sie hören den Kurier.
Das Lokal war nicht versperrt. Wie die Kollegen reingegangen sind, ist aufgefallen, dass am Boden alles mit Wasser bedeckt war. Und bei genauer Nachschau ist gefunden worden, hinter der Decke eine Leiche, vermutlich weiblich.
Und die Leute, wie gesagt, sind halt meistens hingekommen, weil sie ein Bier dann Wein trinken wollten. Das ist natürlich klar. Die, die nur Kaffee getrunken haben, die waren eher in der Unterzahl.
Und ich habe noch gesagt, erst geht die, gehen wir nach Hause, jetzt ist 12, das bringt nichts. Ne? Und sie hat gesagt, nein, bis 2 Uhr haben wir offen.
Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zu unserem bereits 8. Fall. Es geht um einen Mord. Einen Mord im Café Luigi in der Wiedner Hauptstraße in Wien-Margareten. Am 11. Jänner 2002 ist dort die 53-jährige Lokalbesitzerin, Brigitte Friedrich, erstochen und angezündet aufgefunden worden. 18 Jahre später ist der Fall immer noch ungelöst. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat sich auf die Spuren von damals geheftet. Sie war am Tatort, hat mit einem damals ermittelnden Polizisten gesprochen und sie hat auch Kontakt mit der Familie des Opfers und mit ehemaligen Stammgästen und Freunden aufgenommen, um mehr über diesen mysteriösen Fall zu erfahren. Ja, und sie sitzt natürlich jetzt auch hier bei mir im Dunkle Spuren Podcast Studio des Kurier. Hallo Michi.
Hallo Stefan.
Michi, fangen wir doch wieder dort an und mit dem, was wir ganz genau wissen, nämlich was ist eigentlich passiert?
Ja, Brigitte Friedrich hat seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrem Ex-Mann das Café Luigi betrieben. Das Lokal war täglich von 9 Uhr bis 2 Uhr in der Früh geöffnet. Herr Friedrich war meistens untertags da und die Frau Friedrich hat die Nachtschicht übernommen. So auch in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag. Doch in dieser Nacht ist Frau Friedrich nicht mehr nach Hause gekommen, wie auch ihr Ex-Mann Helmut Friedrich, mit dem sie noch zusammengelebt hat, bemerkt hat.
Danach bin ich einmal aufgewacht, da war sie noch nicht zu Hause, aber ich denke, da hat sie wieder eine Freundin getroffen, da vertratschen sie sich, wie auch immer. Na, und nachher um 8 in der Früh, wie sie noch immer nicht da war, haben wir gedacht, nein. Entweder hat sie eingeschlafen im Geschäft, dass da dann lustig war.
Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Polizei und Rettung vor Ort. Denn kurz davor ist bei der Rettung ein Notruf eingegangen.
Der Notruf ist eingegangen, circa um 5:30 in der Früh. Der männliche Anrufer hat bei der Rettung angegeben, im Lokal Luigi, Wiedner Hauptstraße, liegt eine Erstochene. Und der Täter wohnt auf Wiedner Hauptstraße 123.
Wir haben gerade Chefinspektor Helmut Fischer gehört. Er war damals schon Mordermittler im Landeskriminalamt Wien und heute leitet er eine der drei Mordgruppen und hat sein Büro in der Wiener Berggasse. Dort liegen auch die Akten zu diesem Fall. Und deshalb haben wir den Chefinspektor auch dort getroffen.
Grüß Gott, bitte. Kurier, willkommen zum Helmut Fischer.
Ich mache euch einmal auf.
Nachdem damals der Notruf bei der Rettung eingegangen ist, hat sich ein Rettungsauto sofort auf den Weg gemacht. Gleichzeitig wurde auch die Polizei über diesen Notruf alarmiert. Die ersten Polizisten vor Ort haben festgestellt, dass hier ein Gewaltverbrechen passiert sein muss. Und sie haben dann die Mordermittler verständigt.
Das Lokal war nicht versperrt. Wie die Kollegen reingegangen sind, ist aufgefallen, dass am Boden alles mit Wasser bedeckt war. Und bei genauer Nachschau ist gefunden worden, hinter der Decke eine Leiche, vermutlich weiblich, weil das Gesicht war abgedeckt. Es ist mit Stofffetzen und anderen Utensilien abgedeckt worden und dann in Brand gesteckt worden. Aufgrund dessen ist die Identifizierung nicht so schnell vonstatten gegangen. Und wir haben dann festgestellt, durch einen Zeugen, dass es sich bei dem Opfer um die Besitzerin des Lokals handelt.
Die Angaben des anonymen Anrufers waren also richtig. In dem Lokal lag tatsächlich eine erstochene Frau. Herr Friedrich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was geschehen war. Aber er ist misstrauisch geworden und hat sich auf den Weg zum Lokal gemacht.
Wie ich runtergegangen bin, dann sehe ich die Polizei und Rettung. Und haben gesagt, ich darf nicht ins Lokal reingehen und kommen Sie gleich mit. Die haben mich einvernommen den ganzen Tag. Dann wie, was, wann. Und dann habe ich das Lokal gesehen, also das war auch Horror.
Die Ermittler vor Ort konnten noch relativ rasch feststellen, wie sich diese Tat ereignet haben muss.
Ja, zum Tathergang haben wir rekonstruieren können. Also aufgrund der Spurenlage hat sie sich so dargestellt, also die Frau Friedrich ist erstochen worden. Das Tatmesser haben wir dort gefunden, das ist hinter der Decke gewesen, das ist das sogenannte Zitronenmesser, mit denen viel Getränke, Zitronenscheiben runtergeschnitten worden sind. Das heißt also, der Täter hat das Tatwerkzeug nicht mitgenommen, also er ist nicht mit Vorsatz hinkommen, offensichtlich sie zu töten, es muss zu irgendeinem Streit gekommen sein. Dann die Frau Friedrich ist hinter der Decke am Rücken gelegen, wie gesagt, Brandspuren sind im Gesichts- und Oberkörper- und Handbereich gewesen. Es ist vom Kopf wegführend eine größere Blutlache gewesen. Das ist aufgrund dessen, sie ist insgesamt 23 Mal eingestochen worden. Das ist Hals, Brustbereich und Nacken, was dann auch todesursächlich war.
Chefinspektor Fischer hat doch vorhin auch davon gesprochen, dass das Gesicht der Frau in Brand gesetzt worden ist und dass das Lokal unter Wasser gestanden ist.
Ja, das ist durchaus irritierend. Warum hat der Mörder erst 23 Mal zugestochen? Das ist ungewöhnlich viel. Und anstatt sofort vom Tatort zu flüchten, drapiert er auch noch Getränkekarten und Geschirrtücher auf dem Kopf der Frau und zündet sie an. Und zum Abschluss sorgt er auch noch für eine Überschwemmung. Da habe ich natürlich auch bei Chefinspektor Fischer eingehakt.
Vermutlich wird er dadurch bewirken, dass die Identifizierung der Person hinausgezögert wird und er vielleicht noch einen Vorsprung hat. Das sind eben wirre Gedanken, die der Täter in dem Moment hat. Das Adrenalin schießt einem ein und dann kommen eben zu den widersinnigsten Ideen. Warum, kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Weil da hat er mehr Aufwand gehabt, das zu inszenieren mit Geschirrtücher und mit Speiskarten, mit der Plastikkarten. Das hat er alles draufgelegt und dann anzünden. Also das ist mehr Arbeit, als wenn er gleich gegangen war.
Und vorher noch Alkohol drüber gegossen hat.
Ja, genau. Und warum? Wir wissen es nicht, das ist auf alle Fälle mehr Aufwand, als wenn ich gleich gehe. Es kann natürlich aber auch sein, bei Stichverletzung ist so, durch einen Blutverlust tritt dann langsam der Tod ein. Und vielleicht hat sie noch geröchelt und er wollte eben dann durch diese Aktion ihren sicheren Tod herbeiführen. Eine Vermutung.
Natürlich, so könnte es auch gewesen sein, aber es erklärt immer noch nicht, warum das Lokal unter Wasser gestanden ist, wie die Polizei gekommen ist.
Ja, der naheliegendste Grund dafür ist, dass der Mörder seine Spuren verwischen wollte. Denn auch er muss Verletzungen davongetragen haben, sagt Chefinspektor Fischer. Auch deshalb, weil Brigitte Friedrich um ihr Leben gekämpft und sich gewehrt hat. An ihren Händen sind später bei der Obduktion zahlreiche Abwehrverletzungen festgestellt worden.
Und auf der weiteren Spurenlage, was man gesehen hat, ist, dann dürfte der Täter anschließend ins WC gegangen sein, hat dort versucht, im Handwaschbecken die Hände zu waschen, hat dort selbst Blutspuren gesetzt, also Tropfen und Wischer. Somit kann man davon ausgehen, dass bei der Tathandlung, was auch wiederum nicht unüblich ist, der Täter sich selber verletzt hat. Und er hat dann also ein Geschirrtücher genommen, hat den Abfluss zugestopft und hat das Auftrat lassen und hat dann das Lokal verlassen. Und aufgrund dessen ist das Handwaschbecken irgendwann einmal übergelaufen und hat das ganze Lokal überschwemmt. Auch vermutlich, um Spuren zu verwischen, war wahrscheinlich der Hintergedanke. Und man hat eben gesehen, wie gesagt, die Blutspuren vom Täter waren dann, die Wischspuren sind teilweise im Theckenbereich gewesen, dort, wo er sich gewaschen hat hinten und auch vor allem beim Ausgang und am Gehsteig draußen vor dem Lokal.
Also gut, das heißt Folgendes. Der Täter hat versucht, seine Spuren zu verwischen, was ihm aber nicht ganz gelungen ist. Nach der Tat wollte er sich waschen und ist dafür in einen hinteren Raum gegangen, zu einem Waschbecken und dann schließlich raus aus dem Lokal.
So ist es, Stefan. Und wenn wir uns daran erinnern, was der unbekannte Mann beim Notruf angegeben hat. Der Täter wohnt im Haus Nummer 123. Das ist nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Woher will der Anrufer gewusst haben, dass der Täter dort wohnt? War er bei der Tat dabei? Hat er ihn gesehen? Hat er selber was damit zu tun? Und wer ist der Unbekannte eigentlich?
Weiß man überhaupt, von wo der Anruf gekommen ist? Also von welchem Telefon? Ich meine, da gibt's doch diese Anrufrückverfolgungen.
Ja, das habe ich mich auch gefragt und jetzt wird's interessant.
Wir haben dann festgestellt, der Anruf ist erfolgt aus einer Telefonzelle unmittelbar neben dem Lokal, einer öffentlichen Telefonzelle. Den sind wir natürlich gleich nachgegangen. Wir haben vor der Rettung sofort einmal kurz die Originalaufzeichnungen des Tonbandes, damit wir die Stimme des Anrufers haben, weil es ist ja nicht auszuschließen oder es ist die Vermutung auch da gewesen, dass es sich dabei um den Täter handelt. Weil wie kommt der rein, warum bleibt er nicht am Tatort und erklärt uns das, wann er es gefunden hat. Und auch die Ansage eben, dass dort vier Häuser weiter der Täter wohnen soll.
Die Telefonzelle, die gibt es heute noch. Man muss nur einmal die Straße überqueren und schon ist man dort. Um herauszufinden, wer dieser Anrufer damals war, wurde die Aufzeichnung des Notrufs auch den Angehörigen von Frau Friedrich vorgespielt. Konkret auch ihrem Ex-Mann, dem Helmut Friedrich.
Und denen haben wir natürlich auch das Tonband vorgespielt vom Anrufer. Und so kennen sie die Stimme und der hat gesagt, ja, bin mir fast sicher, den kenne ich. Der wohnt da drei Häuser weiter. Dürft irgendeine geistige Behinderung haben, kommt öfters ins Lokal und trinkt einen Kaffee.
Moment, drei Häuser weiter, ist das das Haus, in dem auch der Mörder leben soll?
Ja genau, das ist ein seltsamer Zufall. Und das hat natürlich auch die Aufmerksamkeit der Ermittler geweckt. Und nicht nur der Ermittler. Es hat sich unter den Stammgästen des Lokals sehr schnell herumgesprochen, wer der Anrufer war. Eine Frau, die fast täglich im Café war und die mit Frau Friedrich auch befreundet war, ist Maria Diensthuber. Sie wohnt auch heute noch in dem Kretzel und sie konnte uns mehr über den mysteriösen Anrufer sagen.
Grüß Gott, Frau Diensthuber, freut mich sehr.
Wir haben uns direkt vor dem ehemaligen Café Luigi getroffen. Das Lokal steht übrigens seit Jahren leer.
Und der, was sie gefunden hat, den kennen wir ja auch. Wir wissen ja jetzt, wer es war. Der ist in der Fuhr Zigaretten holen gegangen, da in Trafik und hat es gesehen. Der hat auch da wo gewohnt ums Eck. Er hat so einen Schock gehabt, er war komplett fertig, wie er es da gefunden hat. Ne? Und da hat er sich natürlich nicht sagen traut, wer er ist.
War das wirklich nur der Schock, wie die Frau Diensthuber sagt? Ja, und dann waren ja da auch noch diese Blutspuren auf dem Gehsteig.
Das Haus Wiedner Hauptstraße 123 ist wirklich nur ein paar Meter vom Tatort entfernt. Heute steht es leer, niemand wohnt da mehr drinnen, aber damals war es sehr wohlbewohnt. Und die Ermittler haben dort tatsächlich etwas sehr Verdächtiges gefunden.
Und dann haben wir beim Gehsteig weitergeschaut, weil eben die Ansage war da von dem anonymen Anrufer, dass eben drei Häuser weiter der Täter wohnen soll. Jetzt haben wir dort in dem Bereich auch noch geschaut und haben dort auch Blutstropfen festgestellt. Jetzt haben wir nicht gewusst, ist das jetzt, gehören das zu den Spuren vom Täter oder ist das was Eigenes, was mit uns überhaupt nichts zu tun hat? Haben wir natürlich einmal von Grund auf, sind wir mal davon ausgegangen, könnten eventuell auch Täterspuren sein. Und deshalb haben wir sich das Haus 123 auch genauer angeschaut.
Und nicht nur das Haus hat das Interesse der Ermittler geweckt, auch die Bewohner.
Durch die Einvernahme, auch durch den geschiedenen Garten, der natürlich genauso im Lokal drinnen war, der die ganzen Gäste alle kennt hat und alles, den haben wir natürlich auch gleich gefragt, gibt es irgendwelche Stammgäste oder Gäste, die sie kennen, die in dem Haus wohnen? Dann hat er uns eben zwei genannt. Einer davon vermutlich der geistig leicht behinderte, noch unbekannte Anrufer und eine andere Person, der bezeichnet worden ist im Lokal als der Griechenkarl. Den haben wir dann ausgeforscht und für uns war dann eben komisch, dass der genau an dem Tag, also am gleichen Tag, am Vormittag, nach Griechenland geflogen ist.
Ein Stammgast, der in genau jenem Haus wohnt, in dem angeblich der Täter auch lebt, setzt sich wenige Stunden nach dem Mord in ein Flugzeug nach Griechenland. Was er mit dem Mord zu tun hat, das erfahrt ihr nach einer kurzen Werbepause. Ein wahrer Kriminalfall ist auch der Flughafen Berlin BER. Siebenmal ist die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben worden. Im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnet werden. Jetzt aber wirklich. Der Audible Original Podcast Made in Germany, das Flughafenfiasko BER, widmet sich ab 17. April der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist auch einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ja, und es ist auch die Geschichte von 7 Milliarden Euro, größenwahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafenfiasko BR, ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der Podcast-Produktion Kugel und Niere. Willkommen zurück zu Dunkle Spuren, unserem True Crime Podcast und dem Fall der ermordeten Kaffeewirtin Brigitte Friedrich. Wir folgen gerade den Spuren vom Tatort weg, drei Häuser weiter in ein Wohnhaus. Auch dort findet die Polizei Blut. Dort wohnt nicht nur der mutmaßliche Anrufer, der den Notruf abgesetzt hat, sondern auch ein Stammgast, der sich nur wenige Stunden nach der Tat in ein Flugzeug nach Griechenland gesetzt hat.
Jetzt haben sie natürlich einen Ermittlungszweig auf die Person konzentriert und der andere Ermittlungszweig mal auf den unbekannten Anrufer. Beide sind ausgeforscht worden. Mittels Anordnung von der Staatsanwaltschaft haben wir den Griechen Karl auf Kreta festnehmen lassen. Und die zweite Person haben wir dann ausgeforscht, der ist nicht mehr in die Wohnung gekommen. Den haben wir dann, ist auch über die Anordnung der Staatsanwaltschaft einmal vorläufig festgenommen worden.
Ja, vieles deutet also auf den sogenannten Griechen Karl hin. Ein Mann, den auch Helmut Friedrich gut gekannt hat.
Der dann ausgeforscht worden ist als möglicher, war dieser Griechen-Karl.
Ja, nicht der ist an den da gerade weggeflogen. Ja, haben sie das vielleicht auf der Flucht oder was?
Wir haben eine Hausdurchsuchung gemacht bei ihm an seiner Wohnanschrift. Da haben wir nichts gefunden bei der Wiener Hauptstraße. Wir haben aber durch die Ermittlungen festgestellt, er hat im 5. Bezirk eine Freundin. Und bei der war er auch öfters. Jetzt haben wir dort eine Hausdurchsuchung gemacht noch und haben wo die Schmutzwäsche ist, in den Köbel drinnen, an weißen Tennissocken gefunden, wo bei der Zehenspitze eine Blutanhaftung war, offensichtliche. Und aufgrund dessen haben wir die Freundin gefragt, die hat gesagt, nein, der hat sich beim Zehennägelschneiden geschnitten. Kann eine Ausrede sein oder auch nicht. Auf alle Fälle haben wir den Socken sichergestellt, weil wir ja davon ausgegangen sind, aufgrund der am Tatort gefundenen Blutspuren, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit eine DNA vom Täter bekommen.
Warum nennen die Leute den Verdächtigen eigentlich alle den Griechen-Karl?
Der Griechen-Karl hatte seinen Namen deshalb, weil er jedes Jahr nach Griechenland geflogen ist. Er hat auch die Sprache beherrscht und hat früher dort als Kellner gearbeitet. In den letzten Jahren ist er immer über die Winterzeit hingeflogen und hat bei der Olivenernte geholfen. Er dürfte kein einfacher Charakter gewesen sein, wie uns Klaus Diensthuber erzählt hat. Das ist der Sohn von Maria Diensthuber, der Freundin des Mordopfers, die wir schon kurz zuvor gehört haben. Auch er war Stammgast im Café Luigi.
Ich glaube gar nicht, dass der noch lebt, aber der war ja schwerst irgendwie abhängig. Und
ach so, auf was war er dann drauf?
Ich glaube, auf Tabletten und Alkohol alles gleichzeitig. Dann haben wir immer die Autos zusammengeführt, auf der Wiener abzuschlossen. Das war nicht damit, dass der gesagt hat, er geht zu Hause. Drei Minuten später ist er wieder reingekommen, Blut überströmt. Und er wieder irgendwo in der Hose reingerinnt.
Okay.
Ja, er war arm. Aber
der Griechen-Karl konnte direkt nach seiner Landung in Griechenland festgenommen werden. Doch er hat die Tat abgestritten. Er wollte nichts mit dem Tod von Brigitte Friedrich zu tun haben.
Das kann man im ersten Moment auch verstehen, aber hat er das beweisen können?
Eher nicht, aber es gab im Kaffeehaus ja jede Menge Spuren vom Täter, nämlich sein Blut. Und das wurde natürlich sofort untersucht, genauso wie das vom Griechen Karl. Und natürlich gab es da auch noch den Anrufer. Auch seine DNA wurde sofort überprüft.
Die Proben sind gemacht worden, so rasch als möglich. Es gab keine Übereinstimmung und dann sind die natürlich sofort enthaftet worden. Und dann haben wir dann festgestellt, auch eben bei der Auswertung, dass diejenige Spur, die wir zuerst geglaubt haben, die könnte eventuell zusammenhängen mit den Tatortspuren, die in das Nachbarhaus geführt hat, dass die eben mit unseren Spuren nichts zu tun hat. Das war leider für uns ein Pech, dass die Spurenlage sich so dargestellt hat.
Also sprich, das war Blut von einer anderen Person.
So ist es.
Okay, halten wir an dieser Stelle also einmal fest. Aufgrund der DNA-Spuren und des DNA-Abgleichs scheiden sowohl der Griechenkarl als auch der Anrufer, dieser leicht geistig beeinträchtigte Stammgast, von dem wir schon gehört haben, es scheiden beide als Täter aus und das sind bisher die einzigen beiden Verdächtigen.
Mhm, richtig. Also das Einzige, was man nach der DNA-Analyse mit Sicherheit sagen konnte, war, dass das Blut von einem Mann stammt. Trotzdem hat man natürlich noch gehofft, dass der Anrufer vielleicht doch irgendetwas über die Tat weiß. Schließlich hat er ja angegeben zu wissen, wo der Mörder wohnt.
Das haben wir genau konkret, diese Frage haben wir ihn auch gestellt, wie er zu der Aussage kommt, dass der Täter dort wohnt. Und dann hat er aber selber eben aufgrund seiner geistigen Erkrankung gesagt, das ist zwar mein Stimm dort drauf, aber das habe ich alles nicht gesagt. So habe ich das gar nicht gesagt. Das war sicher die Mafia, die, wo man da was unterschieben will.
Moment einmal, Michi. Die Mafia?
Naja, Stefan, es ist ja bekannt, dass der Mann geistig krank war. Das würde ich jetzt nicht für bare Münze nehmen.
Der Anrufer ist ein Stammgast gewesen, der öfters reinkommen ist, aber keine alkoholischen Getränke konsumiert hat, sondern nur Kaffee und hat dort seine Zigaretten geraucht. Und nachdem wir ihn ausgeforscht und verhaftet haben, haben wir natürlich gefragt zu den Umständen. Und da hat er uns erklärt, er ist dort vorbeigegangen und hat gesehen, dass das Lokal nicht versperrt ist, sondern an Spalt offen. Jetzt wollte er reingehen und wollte sich dort in der Früh Zigaretten kaufen.
Diese Angaben helfen der Polizei überhaupt nicht weiter. Diese Spur, die führt offenbar und man muss auch sagen, leider ins Leere. Schauen wir vielleicht also in eine andere Richtung, Michi. Wir wissen ja schon, dass das Lokal, in dem Brigitte Friedrich ermordet worden ist, bis 2 Uhr in der Nacht geöffnet hat. Mhm. Was für eine Art Lokal war das eigentlich? Welche Leute haben dort verkehrt?
Ja, das Lokal war nichts Außergewöhnliches. Eines, das es eigentlich häufig gibt. Untertags sind die Leute hergekommen, um einen Kaffee zu trinken und am Abend ist es hin und wieder auch später geworden. Dann ist natürlich auch Alkohol geflossen. Der Großteil der Besucher war aus der Umgebung. Es waren sehr viele Stammgäste. Und Herr Friedrich hat uns erzählt, wie er zu diesem Lokal gekommen ist damals.
1977 habe ich es gekauft. Also übernommen, ein Jahr Umbau. Das war früher ein Klaviergeschäft. Und habe es auf Großgewerbe nachher umgebaut. Ja, in 78er war eigentlich die Eröffnung.
Das Lokal hat es also schon lange gegeben. Herr und Frau Friedrich haben es auch gemeinsam weitergeführt, als die Ehe in die Brüche gegangen ist. Beide sind aus der Gastronomie gekommen. Dort haben sie sich auch kennengelernt, wie uns Helmut Friedrich erzählt hat.
Kennengelernt habe ich meine Frau durch die Chefs von der Moulin Rouge. Die waren nämlich Freundinnen. Und da habe ich es kennengelernt, durch das, dass ich in der Moulin Rouge auch gearbeitet habe. Und da habe ich meine Frau kennengelernt und den Herrn Schimanko, da wo der Herr Schimanko noch gelebt hat. Meine Frau hat leider eine Aversion gehabt gegen den Herrn. Sie hat gesagt, entweder der Schimanko oder ich. Habe ich gesagt, natürlich du.
Die beiden haben also das Moulin Rouge, ein bekanntes Nachtlokal in der Wiener Innenstadt, verlassen und sich etwas Eigenes gesucht. Aber noch nicht das Café Luigi. Zunächst sind sie im Neuwaldecker Bad fündig geworden, wo sie die Kantine geführt haben.
Und das habe ich 2 Jahre habe ich das geführt. Anschließend ist natürlich schwer in den Sommer. Einmal ist schön. Dann regnet es wieder, dann ist schön. Also, es war nicht das Wahre. Ein Jahresgeschäft. Sind wir da runterspaziert, die Wiener Hauptstraßen. Und da haben wir eben Klaviergeschäft abzugeben. Habe ich gesagt, das ist ja ideal. In der Nähe von der Steirerstube und 3 Riesenrestaurants daneben. Und das war eigentlich noch der Grund, warum ich es genommen habe. Auf der Wiener Hauptstraße und habe das nachher umgebaut. Das Geschäft ist eigentlich super gegangen. Gäste auch genug. Das ganze Personal von den Restaurants hat sich bei mir getroffen. Und im Großgewerbe die Gäste, die was da kommen, die sind ja nicht schlecht, die Angestellten. Ja, und so ist es gegangen, bis zur ersten Buttersäure halt.
Was heißt das?
Buttersäure, das ist ein fürchterliches Geruchmittel, das stinkt wie 100 Eier oder stinkerte Eier. Ne?
Da gab es einen Anschlag.
Einen Anschlag, ja.
Und was ist da passiert?
Bin in der Früh ins Lokal gekommen und da hat es fürchterlich gestunken. Ne? Und das war das Problem nachher. Das bringt man nicht raus. Man kann ja nicht um in ein Lokal reingehen. Und wenn man da rausgeht, braucht man woanders nicht mehr hingehen, weil das frisst sich gleich rein ins Band. Und das habe ich nachher herrichten lassen. In Kurzform renovieren lassen, Wände abkratzen, Möbel raus, also komplett neu herrichten, wieder das ganze Lokal. Ne? Das war Vandalismus oder wie auch immer. Und ja, es ist eine Niederlage auf jeden Fall, ne? Wenn man so lange zu hat und das ganze Lokal wieder frisch herrichten muss. Ja, nachher ist das, der zweite Fall war nachher eben mit meiner Frau, wo ich es noch einmal renovieren musste.
Michi, da hat es ja vorher schon jemand auf das Café Luigi abgesehen gehabt oder auf die Friedrichs.
Naja, wobei, da muss man jetzt schon noch dazu sagen, die Sache mit der Buttersäure, das war Jahre zuvor. Das hat mit dem Mord an Brigitte Friedrich eher nichts zu tun. Die Friedrichs haben damals das Lokal neu eingerichtet und renoviert.
Wenn man reingekommen ist, waren ein paar Tische, links, rechts, hinten dann eine Bar, auch nicht relativ groß. Es hat dann hinten einen zweiten Raum gegeben, wo es Richtung WC gegangen ist. Da ist aber selten wer gesessen, weil da ist man, was eine Dunkelkammer. Das war eher, wenn das Lokal wirklich voll war, dass da hinten auch wer gesessen ist. Früher sind dort die Spielautomaten immer gestanden, das hat aber dann nicht mehr gehabt zum Schluss. Und ja, das Lokal selber normal eingerichtet, jetzt nichts Hochwertiges, aber halt auch nicht so ein Palandineser, wie es es auch gibt.
Herr Diensthuber hat früher selbst in der Gegend gewohnt. Nach der Arbeit war er öfters mit seiner Lebensgefährtin im Lokal.
Und die Leute, wie gesagt, sind halt meistens hingekommen, weil sie ein Bier dann Wein trinken wollten, das ist natürlich klar. Die, was nur Kaffee getrunken haben, die waren eher in der Unterzahl. Tagsüber weiß ich es nicht, da war ich nicht so oft drin, aber am Abend war das schon eher, dass die Leute was getrunken haben. Aber jetzt nicht solche Exzesse, dass da irgendwie mal dumm gespielt worden ist oder irgendwas, so weit war es nicht. Das ist. Weil da haben sie also immer geschaut, dass solche Leute wollten sie nicht haben.
Wir haben ein paar Fotos von damals gesehen. Manchmal hat es Live-Musik gegeben, im Fasching ein Gschnas und natürlich ist das eine oder andere Glas zu viel konsumiert worden. Aber das haben uns sowohl Herr Friedrich als auch Stammgäste versichert, eskaliert ist es nie. Also die Polizei, die musste nicht anrücken. Das haben die Wirtsleute immer selber geregelt. Es sei fast eine familiäre Atmosphäre gewesen. Und wenn nachts eine lustige Runde da war, dann haben es die Wirtsleute mit der Sperrstunde um 2 Uhr auch nicht zu streng genommen. Allerdings wurde nach der offiziellen Sperrstunde die Tür zugesperrt. Das erzählt auch die Mutter von Herrn Diensthuber, Maria.
Das hat's gemacht, ja. Aber das war zur Sicherheit wahrscheinlich auch wegen der Polizei, weil wenn sie um 3 zusperren sollte und das ist offen, hätte sie eine Strafe gekriegt. Das haben sie gemacht, das stimmt schon. Das machen aber nach wie vor jetzt auch noch viele. Wenn die Zeit abbrennt, was zusperren, dass sie einfach von innen zusperren. Das war sicher, weil da bin ich selber oft dabei gesessen, zugesperrt und wir haben weitergefeiert. Ne.
Und diese Aussagen von Frau Diensthuber, die bestätigt auch ihr Sohn, der Klaus.
Manchmal ist es ein bisschen ausgeartet, aber im Normalfall auch nicht. Weil so das eigentlich nicht, dass die im Nein am Abend gesagt haben, wir sperren zu, es ist nichts mehr los. Aber es kann ja sein, dass es bis um 3 in der Früh dauert hat. Und auch wenn wir gesagt haben, wir wollen jetzt noch nicht rausgehen lassen, eine Stunde offen, dann ist es auch meistens gegangen. Es ist ja, da kann ich mich erinnern, ab und zu, weiß nicht, ich glaube um 12 Uhr offiziell die Tür zugesperrt wurden. Und da seit da keiner mehr nachkommt, aber wir sind dann noch gesessen.
Aber wann dann draußen wer geklopft hat, ist noch aufgemacht?
Da ist immer geschaut, wer das ist. Also das weiß ich schon, weil es hat uns nämlich damals auch gewundert, dass da irgendwie das passieren hat können.
Das ist interessant. Also das heißt eigentlich so Mitternacht hat die Frau Friedrich zugesperrt, weil es dann geschaut hat,
dass... Und eigentlich hat sie schon rausgeschaut, wer es geklopft hat, wer das ist.
Herr Diensthuber war am Abend der Tat mit seiner Lebensgefährtin selbst noch bis 23 Uhr im Lokal.
Das ist eigentlich ganz normal abgelaufen, so wie immer. Sie hat gearbeitet und wir sind da drin gesessen. Und irgendwann dann sind wir jetzt ausgegangen, wegen man am nächsten Tag arbeiten muss, kann man nicht ewig sitzen bleiben. Und das war es für uns, da war jetzt nichts Besonderes beim Zuhausgehen, ganz normal verabschiedet. Und
diese Aussagen, die wir gerade gehört haben, bedeuten doch, dass Brigitte Friedrich nachts keinen fremden mehr ins Lokal gelassen hat. Also war der Täter entweder schon länger da, im Lokal, oder es war kein Fremder, sondern jemand, der öfters einmal im Luigi gesessen ist.
Ja, und das ist wesentlich, denn das bedeutet auch, dass Frau Friedrich ihren Mörder gekannt haben muss. Das könnte jemand gewesen sein, der auf dem Weg nach Hause noch stehen geblieben ist, weil er gesehen hat, dass im Café Luigi noch Licht brennt, der vielleicht noch schnell einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen wollte und der nicht ins Lokal reingelassen worden wäre, wenn er ein Unbekannter gewesen wäre.
Michi, wenn sich da alles ein bisschen um die Sperrstunde dreht, kann man eigentlich sagen, wann die Brigitte Friedrich ermordet worden ist? Also um welche Uhrzeit?
Das kann man sogar ziemlich genau. Und das hat damit zu tun, dass der Täter die Frau angezündet hat, wie uns der Chefinspektor Fischer ja schon erklärt hat. Denn durch das Feuer im Bereich von Kopf und Oberkörper, durch diese thermische Einwirkung, ist auch die Armbanduhr der Frau zu Bruch gegangen und stehen geblieben. Und das war um 2.20 Uhr.
Jetzt haben wir zurückgerechnet, in etwa Maximum eine halbe Stunde davor wird die Tat passiert sein.
Ja, und das bedeutet dann, dass der Angriff mit dem Messer, also der Mord selbst, gegen 2 Uhr in der Früh passiert sein muss.
Genau. Und wenn die Frau Friedrich nach Mitternacht keine Fremden mehr ins Lokal gelassen hat, dann bleiben eben nur diese zwei Möglichkeiten über.
War es bei Ihnen üblich im Lokal, dass um Mitternacht oder eins oder was auch immer noch wer reingeschneit ist auf ein schnelles Getränk, bevor er weitergefahren ist oder sonst auch immer?
Es sind relativ sehr viele Gäste eigentlich nur gegeben. Hauptsächlich die Kellner vom Service, wenn die Restaurants zugesperrt haben. Da habe ich genau gewusst, heute, da kann noch was kommen. Ja, und die sind meistens nachher noch auf ein Getränk oder wenn es lustig waren alle schon. Sonst länger abblieben, bis 3, 4.
Helmut Friedrich war an diesem Abend selbst noch im Lokal.
Ich war bis 12 Uhr in der Nacht im Lokal. Es war nur eine Person und der war schon sehr betrunken, also gerade, dass er nicht einschlaft. War nur eine Person und ich habe noch gesagt, erst geht die, gehen wir nach Hause, jetzt ist 12, das bringt nichts. Und sie hat gesagt, nein, bis 2 Uhr haben wir offen. Sag ich, ja, das tut das sinnlos. Auf jeden Fall, ich bin gegangen.
Laut Herrn Friedrich war es spät am Abend, als noch ein Gast im Café Luigi war. Wer war das bitte? Ich meine, hat der vielleicht irgendetwas mit dem Mord zu tun gehabt?
Auf den ist die Polizei im Zuge ihrer üblichen Ermittlungen gestoßen. Was heute fast ein bisschen ungewöhnlich wirkt, das war damals ganz normal. Man hat überprüft, welche Anrufe es vom Festnetztelefon gegeben hat. Und da war etwas sehr Spannendes dabei.
Da haben wir festgestellt, dass um 1.47 Uhr vom Lokal ein Anruf zu einer Taxizentrale gegangen ist. Das haben wir natürlich sofort überprüft. Wir haben den Taxler ausgeforscht und haben dann mit den Funkzeiten und Einsatzzeiten ein relativ schönes Zeitwegdiagramm machen können. Der Taxler ist von der Frau Friedrich, die kurz darauf ermordet worden ist, ist verständigt worden. Sie hätte einen Lokalgast, der hat relativ viel getrunken und ist ein Stammgast. Und der Taxler soll kommen und möge ihn nach Hause führen. Er wohnt eh nicht weit weg, aber es wird ein Trinkgeld geben, auch für die kurze Fuhre.
Das war also ein Stammgast, der stark betrunken war, aber damit scheidet er natürlich noch nicht automatisch als Täter aus und zumindest könnte er etwas Wichtiges gesehen haben. Und ein Taxifahrer, der kurz vor 2 Uhr in der Früh, das war der errechnete Zeitpunkt, an dem die Brigitte Friedrich ermordet worden ist, in das Lokal gegangen ist. Welche Hinweise diese beiden Männer liefern konnten, welche Wahrnehmungen sie gemacht haben und auch, was dieser Fall mit Hypnose zu tun hat. Das hört ihr nächste Woche im zweiten Teil von Dunkle Spuren über den Mord an Kaffeehausbesitzerin Brigitte Friedrich. Wir danken dem Landeskriminalamt Wien für die Zusammenarbeit und wenn ihr Hinweise zum Tod von Brigitte Friedrich habt, dann meldet euch bitte entweder direkt beim LKA unter 01 31 31 0 33 800 oder gerne auch an uns per Mail an dunklespuren@kurier.at. Ja, und folgt uns außerdem auch auf Instagram unter www.instagram.com/dunklespuren. Hier haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nabmesnik.